Flüssen an der Westküste Nordamerikas lebt eine Tierart, die durch ihr äußerst interessantes Wanderungsverhalten in aller Welt bekannt ist, die Lachse. Auf ihrer Wanderung durch Flüsse und Seen überwinden sie die unglaublichsten Hindernisse. Das Leben eines Lachses beginnt in dem Moment, wenn seine Mutter ihre Eier in einem Fluss ablegt. Die erste Nahrung eines jungen Lachses ist der spezielle Nahrungssack des Eies. In ein paar Wochen sind sie groß genug, um selbst nach Futter im Fluss zu suchen. Ihr erstes Lebensjahr verbringen sie im Fluss, während sie nach und nach an Größe zunehmen. Lachse wurden mit einem System erschaffen, das es ihnen gestattet, sowohl in Süßwasser als auch in Salzwasser zu leben. Der Grund hierfür ist in der wundersamen Reise verborgen, auf die der junge Lachs sich bald begeben wird. An einem Frühlingsmorgen beginnen Tausende von Lachsen den Fluss hinunterzuwandern. Einige Wochen später werden sie den Pazifischen Ozean erreichen. Sobald sie am Ozean angelangt sind, bewirkt ein genetischer Mechanismus eine Änderung im Körper des Lachses, die es ihm ermöglicht, in Salzwasser zu leben. In den nächsten 1 bis 4 Jahren werden die Lachse nun den Ozean durchstreifen. Nachdem sie die amerikanische Küste verlassen haben, schwimmen sie in einem großen Bogen vorbei an Alaska in Richtung Japan, bevor sie schließlich wieder an ihren Ausgangspunkt zurückkehren. Am Ende ihrer Reise sind sie ausgewachsen und bereit zur letzten und schwierigsten Reise ihres Lebens, der Rückkehr in ihre Heimat, in den Fluss, in dem sie geboren wurden. Jetzt schwimmen sie flussaufwärts in genau der entgegengesetzten Richtung, in der sie Jahre zuvor auf ihrem Weg zum Meer gekommen sind. Kein Hindernis kann sie abschrecken. Sie sind in der Lage, selbst Wasserfälle hinaufzuspringen. Mit Sprüngen von bis zu 3 Metern überwinden sie die Hindernisse auf ihrem Weg. In manchen Fällen legen sie dabei Distanzen von bis zu 3200 Kilometern zurück, ohne sich von ihrem Ziel abbringen zu lassen. Während dieser Reise nehmen sie keine Nahrung auf. Sie leben allein von Energievorräten, die sie bei ihrer Wanderung im Ozean angesammelt haben. Die überlebenden Lachse erreichen schließlich zielsicher den Fluss, in dem sie vor Jahren geboren wurden, und legen dort ihre Eier ab. Damit haben sie ihre letzte Pflicht erfüllt und sterben kurze Zeit später. Diese Wanderung der Lachse ist eines der erstaunlichsten Phänomene in der Natur. Wie ist es möglich, dass Tausende von Lachsen es fertigbringen, den Fluss wiederzufinden, in dem sie geboren wurden, nachdem sie jahrelang im Meer verbracht haben? Sie müssen dazu zunächst unter den Tausenden von Flüssen, die sich in den Pazifischen Ozean ergießen, ihren eigenen wiederfinden und ihn dann hinaufschwimmen, ohne dabei vom Weg abzukommen. An jeder Flussgabelung müssen die Lachse zielsicher die richtige Abzweigung wählen, um an ihren Ausgangsort zurückzukehren. So erstaunlich es erscheinen mag, aber die Lachse vollbringen diese nahezu unmögliche Aufgabe. Wie bringen sie dies fertig und warum? zunächst wollen wir die Frage nach dem Warum betrachten. Wissenschaftliche Untersuchungen haben aufgedeckt, dass Lachse mit einem besonderen Sensorsystem erschaffen wurden, das ihnen diese Reise ermöglicht. Sie wurden mit einem natürlichen Kompass erschaffen, mit dem sie das Magnetfeld der Erde wahrnehmen können und auf diese Weise ihren Weg im Ozean finden. Dieses System funktioniert so hervorragend, dass sie selbst im riesigen Ozean fehlerlos navigieren können. Die eigentliche Frage ist jedoch, wie bringen es die Lachse fertig, den Ort ihrer Geburt wiederzufinden? Dazu ist etwas anderes erforderlich, ein anderes System als ihr natürlicher Kompass. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Lachse mit einem sehr empfindlichen Geruchssinn erschaffen wurden. Den Weg zu ihrem Geburtsort finden sie, indem sie seinem Geruch folgen. Wer hätte gedacht, dass ein Fluss einen eigenen Geruch hat? Und doch, es ist wahr. Jeder Fluss der Erde hat seine eigene spezifische chemische Zusammensetzung. In den meisten Fällen ist der Unterschied in der chemischen Zusammensetzung zu gering, um von irgendeinem Lebewesen wahrgenommen zu werden, mit Ausnahme der Lachse. Einer der interessantesten Fälle, in denen sich die Fähigkeit der Lachse, ihren Weg zu finden, zeigt, ereignete sich in der Fischfarm Prairie Creek in Nordkalifornien. Eine Entdeckung auf dieser Farm offenbarte ein unglaubliches Wanderungsabenteuer. Am 2. Dezember 1964 wurde in einem der Zuchtbecken ein 2 Jahre alter Lachs unter den jungen Lachsen entdeckt. An der Rückenflosse des Fisches wurden Spuren einer Metallmarke gefunden, wie sie die Fischfarm Prairie Creek verwendet. Dieser Lachs gehörte danach zu den Fischen, die 2 Jahre zuvor auf der Farm gezüchtet und dann im Ozean ausgesetzt worden waren. Wie aber war es möglich, dass dieser Lachs aus dem Ozean zurückkehrt und in den abgedeckten Teich der Farm gelangt war? Es gibt einen Hinweis darauf, wie sich die Sache abgespielt haben könnte. Es gab eine Vorrichtung mit einem Metallgitter, die sich in den Überlaufkanal von einem der Becken öffnete. Die Abdeckung war zerbrochen. Ist es möglich, dass der Lachs bei seinem Versuch, an seinen Geburtsort zurückzukehren, zunächst in den Kanal eingedrungen war, die Abdeckung zerbrochen hatte und dann in das Becken gelangt war? Es gibt keine andere Erklärung für dieses Ereignis. Und doch scheint es unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, welche Entfernung der Lachs vom Ozean bis zu diesem Becken zurücklegen musste. Damit der Lachs zu der Farm zurückkehren konnte, auf der er geboren wurde, musste er seine Reise von diesem Punkt aus beginnen. Das heißt von dort, wo der Redwood Creek in den Ozean einmündet. Nach 5 Kilometern stromaufwärts trifft der Fisch auf die erste Abzweigung. Hier musste der Lachs die erste richtige Entscheidung treffen und nach Norden weiterschwimmen. Weiter oben würde er an eine wesentlich schwierigere Abzweigung gelangen. Dort würde er nahezu identische Signale empfangen. Die Fischfarm, auf der der Lachs zur Welt kam, liegt genau in der Mitte der Verzweigung. Man hätte erwartet, dass der Lachs nach rechts abbiegen würde, denn das Wasser von der Farm kam aus dieser Richtung. Aber aus irgendeinem Grunde schwamm der Fisch nach links und näherte sich der Farm von hinten. Der Grund für diese überraschende Wahl des Fisches fand sich unter der Autobahn, die durch die Gegend führt. Unter der Straße befand sich ein Kanal, der das überlaufende Wasser der Fischfarm auffing. Die meiste Zeit floss nur sehr wenig Wasser durch diesen Kanal und Blätter absorbierten es, bevor es den Fluss erreichte. Aber in dem betreffenden Jahr gab es sehr reichliche Niederschläge und infolgedessen hatte das Wasser in dem Kanal den Fluss erreicht. Dieser geringe Zufluss war bereits ausreichend, um den Lachs anzuleiten. Er muss den Geruch erkannt haben und folgte ihm. Vom Fluss aus gelangte er in den Überflutungskanal, wo er sich durch 5 bis 10 cm tiefes Wasser halb schwimmend, halb kriechend vorwärts arbeitete. Anschließend musste er durch ein verwirrendes System von Wasserrohren im Kanal seinen Weg finden. Doch selbst wenn er so weit gekommen war, stand ihm immer noch die Abdeckung gegenüber, ein schier unüberwindliches Hindernis. Der Lachs muss sich durch den Betonkanal gezwängt haben, der sich unter dieser hölzernen Abdeckung befindet. Doch der Fisch gab nicht auf. Er fand die Röhre, die den Kanal mit dem Becken verbindet, und bahnte sich seinen Weg durch diese nur 12 cm weite Verbindung bis zum letzten Hindernis. Er durchbrach schließlich die Abdeckung, indem er mit seinem Kopf mit aller Kraft dagegen stieß. Am Ende dieser unglaublichen Wanderung erreichte der Lachs wieder das kleine Becken, in dem er 2 Jahre zuvor geboren war. Als die Angestellten der Fischfarm erkannten, was sich da ereignet hatte, fragten sie sich, ob noch andere Lachse an ihren Geburtsort zurückgekehrt waren. Dazu entfernten sie die hölzerne Abdeckung und untersuchten den Kanal darunter. Zu ihrem Erstaunen fanden sie insgesamt 70 Lachse mit den Metallmarkierungen der Fischfarm. Diese außergewöhnliche Geschichte der Lachse ist ein bedeutender Beweis für die Schöpfung. Wir können hieran erkennen, dass jede einzelne Station der Wanderung der Lachse genau berechnet war. Es ist an sich schon ein großes Wunder, dass es ein Programm gibt, das es den Lachsen ermöglicht, nach Jahren in den Fluss zurückzukehren, in dem sie geboren wurden. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass die Lachse einen natürlichen Kompass besitzen, mit dem sie ihren Weg in den Ozean finden oder dass sie mit dem empfindlichsten Geruchssinn der Welt ausgestattet sind. Der Lachs wurde also ganz offensichtlich speziell für diese Wanderung erschaffen, die ihm als Zweck auferlegt ist und für die er mit allen erforderlichen Eigenschaften ausgerüstet wurde. Der eine, der den Lachs mit all diesen außergewöhnlichen Eigenschaften ausgestattet hat, ist Allah, der Schöpfer allen Lebens und der Herr der Welt. Eines der interessantesten Geschöpfe der Natur ist die Honigbiene. Mit dem Honig, den sie produziert, bietet sie uns eine außergewöhnliche Köstlichkeit. Honigbienen leben in Kolonien in Bienenstöcken, die sie mit großer Sorgfalt aufbauen. Im Inneren der Bienenstöcke befinden sich tausende von sechseckigen Waben, in denen die Bienen den Honig lagern. Honig ist ein Produkt, das aus Nektar gewonnen wird. Dazu schwärmen die Bienen aus und sammeln den Nektar von Blumen. Eine äußerst mühsame Angelegenheit. Neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge ist der Nektar von 4 Millionen Blumen erforderlich, um ein halbes Kilo Honig zu produzieren. Allein die Blumen zu finden, ist bereits eine schwierige Aufgabe. Kundschafter unter den Bienen werden speziell für diese Aufgabe abgestellt, die Blumen zu finden. Wie finden diese Suchbienen den Weg zu den Blumen in einem Gebiet, das im Vergleich zu ihrer eigenen Körpergröße nur als gewaltig zu bezeichnen ist? Wie finden sie ihren Weg zurück in den Bienenstock, ohne sich zu verirren? Und wie erklären sie den anderen Bienen den Weg zum Ort der Blumen? Wenn wir dieser Frage nachgehen, stoßen wir auf einige sehr interessante Tatsachen. Hier sehen Sie eine Biene, die eine Blumenquelle entdeckt hat. Die Aufgabe der Suchbiene besteht nun darin, zum Bienenstock zurückzukehren und den anderen Bienen mitzuteilen, wo sich genau der Ort befindet, an dem sie die Blumen gefunden hat. Sobald die Suchbiene zum Bienenstock zurückgekehrt ist, beginnt sie unverzüglich damit, den anderen Bienen die Lage der Blumenquelle zu beschreiben. Zunächst lässt sie die anderen Bienen ein wenig von dem Nektar kosten, den sie von den Blumen mitgebracht hat, damit sie sich ein Bild von seiner Qualität machen können. Anschließend beginnt die eigentliche Aufgabe, die Beschreibung der Richtung, in der die entdeckten Blumen liegen. Die Biene bedient sich dazu eines sehr interessanten Kommunikationsmittels. Sie tanzt. Die Suchbiene beginnt ihren Tanz in der Mitte des Bienenstocks, indem sie ihren Körper schüttelt. Es ist kaum zu glauben, aber im Verlauf dieses Tanzes, aus den spezifischen Bewegungen, erhalten die anderen Bienen all die notwendigen Informationen, um die Quelle der Blumen zu lokalisieren. Wenn zum Beispiel die Tanzbewegung in einer geraden Linie zum oberen Teil des Bienenstocks erfolgt, bedeutet dies, dass sich die Blumenquelle direkt in Richtung auf die Sonne befindet. Bewegt sich die Biene in die entgegengesetzte Richtung, dann drückt sie damit aus, dass auch der Ort in der entgegengesetzten Richtung liegt. Sehen Sie, jetzt tanzt die Biene nach rechts. Das bedeutet, die Quelle der Blumen befindet sich genau 90 Grad rechts. Diese Suchbiene erklärt ihren Mitbewohnern die Lage von Blumen in einem Winkel von 45 Grad zur linken der Sonne. Aber, so könnte man einwenden, wenn die Bienen die Position der Blumen im Verhältnis zur Sonne angeben, wie wird die ständige Bewegung der Sonne berücksichtigt? Alle 4 Minuten bewegt sich die Sonne um 1 Grad weiter nach Westen. Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass die Biene einen Fehler machen würde. Beobachtungen haben jedoch gezeigt, dass die Bienen die Bewegung der Sonne mit berücksichtigen. Während die Suchbiene die Richtung der Blumenquelle angibt, ändert sie den angegebenen Winkel alle 4 Minuten um 1 Grad nach Westen. Dank dieser wunderbaren Berechnung kommen die Bienen niemals vom Weg ab. Die Suchbienen teilen jedoch nicht nur die Richtung der Blumenquelle mit, sondern geben gleichzeitig Informationen über die Entfernung zum Bienenstock. Aus der Dauer des Tanzes und der Frequenz der Schwingungen können die anderen Bienen die genaue Entfernung ableiten. Wenn sie sich auf den Weg zur Blumenquelle machen, nehmen sie genau so viel Proviant mit, wie sie für diese Strecke benötigen. Diese wunderbare Spezialisierung der Bienen wurde in einem Experiment in Kalifornien überprüft. In diesem Experiment wurden 3 Behälter mit Zuckerwasser an 3 verschiedenen Orten aufgestellt. Kurze Zeit später entdeckten Suchbienen die Zuckerquellen. Die Suchbienen, die den ersten Behälter fanden, wurden mit einem Punkt markiert. Die Suchbienen, die zum zweiten Behälter kamen, mit einem Strich. Und die Suchbienen, die man am dritten Behälter antraf, erhielten ein Kreuz. Wenige Minuten später trafen die Suchbienen im Bienenstock ein. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Suchbienen von den übrigen Bienen im Bienenstock aufmerksam beobachtet wurden. Die Wissenschaftler markierten diese Bienen entsprechend der Markierung der jeweiligen Suchbienen, auf die sie ihre Aufmerksamkeit gerichtet hatten. Bereits nach wenigen Minuten trafen die ersten Bienen, die mit einem Punkt markiert waren, beim ersten Behälter ein. Bienen mit einem Strich auf dem Rücken kamen zum zweiten Behälter und Bienen mit einem Kreuz zur dritten Zuckerquelle. Damit war der Beweis erbracht, dass die Bienen aus dem Bienenstock die Richtung ableiten konnten aus den Informationen, die ihnen von den Suchbienen mitgeteilt wurden. All diese Tatsachen sollten für uns eine Aufforderung sein, uns damit sorgfältig auseinanderzusetzen. Woher stammte diese überaus erstaunliche Organisation der Bienen? Wie kann ein kleines Insekt, das weder über Verstand noch die Fähigkeit zum Denken verfügt, als Suchbiene fungieren? Wie kamen diese Bienen auf den Gedanken, Nahrungsmittelquellen zu suchen und ihre Bewohner im Bienenstock darüber zu informieren? Und selbst wenn sie darüber nachdenken könnten, wie war es ihnen möglich, eine Tanztechnik zu entwickeln, um anderen Artgenossen die Lage und den Abstand der Nahrungsquelle zum Bienenstock mitzuteilen? Wie ist es den Bienen im Bienenstock möglich, die Bedeutung komplizierter Bewegungen und Vibrationen der Suchbienen zu entziffern? Die Evolutionstheorie von Darwin, in der behauptet wird, dass alles Leben auf der Erde durch Zufall entstanden ist, gibt keine Antwort auf diese Fragen. Jede einzelne dieser besonderen Eigenschaften der Bienen zeigt, dass ihr Schöpfer sie damit ausgestattet hat. Allah hat sie erschaffen und sie zu ihrem Werk inspiriert. Diese Tatsache ist im Koran in der folgenden Sure verkündet. Und dein Herr lehrte die Biene: Baue dir Wohnungen in den Bergen, in den Bäumen und in dem, was sie dafür erbauen. Dann iss von allen Früchten und ziehe leicht hin auf den Wegen deines Herrn. Aus ihren Leibern kommt ein Trank von unterschiedlicher Farbe, der eine Arznei für die Menschen ist. Darin ist wahrlich ein Zeichen für die Menschen, die nachdenken. Es gibt eine sehr bemerkenswerte Art von Schmetterlingen, die im Süden Kanadas beheimatet ist. Die berühmten Monarchen. Jeder Monarch tritt in diese Welt, nachdem er, wie alle anderen Schmetterlinge auch, eine makellos geplante Serie von Veränderungen durchgemacht hat. Zunächst legt ein weiblicher Schmetterling seine Eier auf einem Blatt ab. Die Larve, die aus dem Ei schlüpft, ernährt sich für eine gewisse Zeit von den Blättern, bevor sie zu einer Raupe wird. In einer weiteren Entwicklungsphase spinnen sich die Raupen zu einem sogenannten Kokon ein, Der Konkon eines Monarchen ist selbst schon ein kleines Wunderwerk. Es hängt am Zweig eines Baumes, verbunden durch einen dünnen, aber starken Faden. Die Raupe entwickelt sich allmählich in dem Konkon und entschlüpft ihm als ein wunderschönes neues Geschöpf, ein Schmetterling. Zunächst sind seine Flügel flach und leblos. Sie dehnen sich aus, sobald Blut in sie hineingepumpt wird. Der Monarch ist jetzt bereit zu fliegen. Der Monarch unterscheidet sich von anderen Schmetterlingsarten durch ein sehr interessantes und charakteristisches Verhalten. Im Laufe eines Jahres werden 4 verschiedene Generationen von Monarchen hervorgebracht. Die ersten 3 Generationen haben eine durchschnittliche Lebensdauer von etwa 5 bis 6 Wochen. Die 4. Generation jedoch unterscheidet sich ganz erheblich. Diese Generation überlebt so lange, bis sie eine 8 Monate dauernde Wanderung beendet hat. Die Wanderung beginnt in verschiedenen Zentren mit Monarchenpopulationen im Süden von Kanada und bringt die Schmetterlinge weiter in den Süden. Eine Gruppe von ihnen fliegt bis nach Kalifornien, eine andere Gruppe bis nach Mexiko. Es ist bemerkenswert, dass alle Monarchen während ihrer Wanderungen zusammentreffen, so als hätten sie aus einer einzigen Zentrale den Befehl dazu erhalten und setzen ihre Wanderung gemeinsam fort. Auch der Beginn der Monarchenwanderung wurde von einer zentralen Stelle aus geplant. Die Wanderung dieser Schmetterlinge beginnt nicht an irgendeinem beliebigen Tag, sondern an dem Tag im Herbst, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Der Herbsttag und Nachtgleiche. Nach einer Wanderung von 2 Monaten erreichen die Schmetterlinge die heißen Wälder des Südens. Millionen von Monarchen bedecken die Bäume wie ein Schleier und 4 Monate lang, vom Dezember bis zum März, bleiben sie dort, ohne etwas zu essen. Sie ernähren sich von dem Fett, das sie in ihrem Körper gespeichert haben, und trinken nur Wasser. Die beginnende Blüte im Frühling ist für die Monarchen äußerst wichtig. Nachdem sie 4 Monate gewartet haben, laben sie sich am Nektar. Jetzt haben sie genügend Energie gespeichert, um die Rückreise in den Norden Amerikas anzutreten. Ende März, bevor sie die Rückwanderung beginnen, paaren sie sich. An diesem Tag, der Frühlingsäquinoctium, wenn Tag und Nacht die gleiche Länge haben, beginnt der Schwarm seinen Flug in Richtung Norden. Zum Abschluss ihrer Reise erreichen sie erneut Kanada und sterben kurze Zeit später. Bevor sie sterben, bringen sie die erste Generation des Jahres hervor, die etwa 1,5 Monate überleben wird. Auf diese erste Generation folgen die 2. und die 3. und erst die 4. Generation wird erneut die Reise in den Süden antreten. Nur diese Generation wird erneut 6 Monate länger als die anderen leben und dadurch die Kette der Generationen fortsetzen. Diese erstaunliche Wanderung wirft viele Fragen auf. Wie kommt es, dass nur jede 4. Generation 6 Monate länger lebt als die anderen? Wie ist es zu erklären, dass diese langlebige Generation immer in den Wintermonaten auftritt? Wie kommt es, dass diese Schmetterlinge ihre Wanderung immer zur Tag- und Nachtgleiche beginnen, das heißt an dem Tag und Nacht gleich lang sind? Was versetzt sie in die Lage, diese genaue Berechnung durchzuführen? Woher kennt die neue Generation von Monarchen den Weg der Wanderung, obwohl sie ihn zuvor nicht kennengelernt hat? All dies beweist, dass die Monarchen mit einem perfekten Reiseplan erschaffen wurden, dem sie buchstabengetreu folgen. gäbe es Fehler in diesem Plan, so wären sie nicht in der Lage, ihre Wanderung zu vollenden. In diesem Fall würden alle Monarchen im Winter sterben und die Art der Monarchen würde ausgelöscht werden. Es ist offensichtlich, dass diese Geschöpfe mit dieser besonderen Eigenschaft erschaffen wurden und dass ihnen diese außergewöhnliche jährliche Migration auferlegt wurde. Es ist Allah, der Herr im Himmel wie auf der Erde, der Schöpfer und Herrscher aller Lebewesen, der diese wunderbare Schöpfung hervorgebracht hat. Menschen haben mit den verschiedensten Möglichkeiten zu fliegen experimentiert. Seit vor etwa 100 Jahren das erste Flugzeug konstruiert wurde, sind Tausende von verschiedenen Flugzeugmodellen entwickelt worden. Eine unzählige Anzahl von Wissenschaftlern hat sich darum bemüht, bessere Flugmaschinen herzustellen. Das Ergebnis ihrer Anstrengungen sind die Flugapparate unserer Tage. Maschinen mit einem exzellenten Design. Die Möglichkeit zu fliegen ist eine große Errungenschaft, deren Brauchbarkeit jedoch davon abhängt, wie gut sie kontrolliert wird. Die Fähigkeit, an gleicher Stelle in der Luft zu schweben oder zu landen, wo man will, sind mindestens genauso wichtig wie das Fliegen selbst. Aus diesem Grunde haben die Menschen ein Fluggerät entwickelt, das ein hohes Maß an Manövrierfähigkeit aufweist, den Hubschrauber. Hubschrauber sind in der Lage, mitten in der Luft zu schweben und senkrecht zu starten bzw. zu landen. Insbesondere wegen ihrer militärischen Einsatzfähigkeit haben zahlreiche Staaten unbegrenzte Finanzmittel für die Entwicklung von Hubschraubern bereitgestellt. Die Ergebnisse neuerer Forschung haben uns jedoch mit einigen höchst erstaunlichen Tatsachen vertraut gemacht. Die Flugtechnologie moderner Hubschrauber kann im Vergleich zu einem kleinen fliegenden Geschöpf eigentlich nur als primitiv bezeichnet werden. Dieser kleine lebende Flieger ist die Libelle. Das Flugsystem einer Libelle ist ein Wunderwerk, das sämtliche Flugtechnologie, die jemals von Menschen erfunden wurde, bei weitem übertrifft. Dem neuesten Modell aus der Serie der international bekannten Sikorsky-Hubschrauber hat deshalb die Libelle Pate gestanden. Für die Konstruktionsplanung des Hubschraubers wurden dazu mit Unterstützung der Firma IBM Bilder von Libellen in einem Spezialcomputer eingespeist. Anschließend wurden die Flugeigenschaften der Libellen mit Hilfe des Computers untersucht und interpretiert. Auf der Grundlage der berechneten Flugtechnik der Libellen ist dann der Hubschrauber konstruiert worden. So erstaunlich es klingen mag, der Körper eines kleinen Insekts weist einen Bauplan auf, der der menschlichen Konstruktionsplanung überlegen ist. Die Flugtechnologie der Libelle und das Design ihrer Flügel führen uns eine wichtige Tatsache vor Augen. Dieses kleine Geschöpf zeigt uns die überlegene Planung in der Kunstfertigkeit Allahs. Die Libelle verfügt über zwei Paare von Flügeln, die diagonal an ihrem Körper angebracht sind. Diese Anordnung erlaubt dem Insekt eine überragende Manövrierfähigkeit. Libellen erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer bei sehr hoher Beschleunigung. Für Insekten höchst erstaunliche Werte. Ein olympischer Hochleistungsathlet erreicht in einem 100-Meter-Rennen gerade einmal 39 Kilometer pro Stunde. gibt eine weitere Voraussetzung, die für sicheres Fliegen unbedingt erforderlich ist. Fliegen kann sehr gefährlich sein, wenn es nicht durch ein gutes optisches System unterstützt wird. Aus diesem Grund verfügen moderne Flugzeuge und Hubschrauber über ausgezeichnete optische Systeme. Auch die Libelle hat ein hochentwickeltes optisches System. Sie ist mit insgesamt 30.000 Mikroaugen ausgestattet, von denen jedes einzelne in eine andere Richtung blickt. Die Daten, die diese Augen übermitteln, werden an das Gehirn der Libelle weitergeleitet, das sie wie ein Computer verarbeitet. Dank diesem System kann sich die Libelle hervorragend im Raum orientieren. Das System, das die enorme Manövrierfähigkeit der Libelle gewährleistet, ist höher entwickelt als das System eines Hubschraubers. Hier rettet sich eine Libelle mit einem Ausweichmanöver im letzten Moment vor einem herannahenden Lastwagen, der aus der entgegengesetzten Richtung kommt. Hier sieht sich die Libelle einer doppelten Gefahr ausgesetzt. Sie muss zum einen verhindern, gegen die Windschutzscheibe eines herankommenden Autos zu prallen und gleichzeitig einem räuberischen Vogel entkommen, der sie fressen will. Sie entzieht sich diesen beiden Gefahren durch ein äußerst cleveres Manöver. Eines der Probleme, dem Piloten sich nach Flugmanövern häufig gegenübersehen, ist die Bestimmung der Position des Fluggeräts relativ zum Boden. Falls der Pilot nach dem Manöver nicht genau weiß, welche Seite seines Flugzeugs sich dem Himmel und welche der Erde zuwendet, kann es geschehen, dass er eine Bruchlandung macht. Techniker haben ein Instrument entwickelt, mit dem diesem Risiko begegnet werden soll, das Gyroskop. Auf diesem Gerät ist eine horizontale Linie angebracht, die den Horizont darstellt. Der Pilot vergleicht diese horizontale Linie mit dem gegenwärtigen Horizont und ist dadurch in der Lage, die Position des Flugzeugs augenblicklich festzustellen. Die Libelle verwendet bereits seit Millionen von Jahren einen Mechanismus, der dem von Technikern entwickelten Gerät sehr ähnlich ist. Vor den Augen der Libelle befindet sich eine künstliche horizontale Linie. Während des Fluges hält die Libelle ihren Kopf ständig parallel zu dieser horizontalen Linie, ganz gleich, in welchem Winkel zum Boden sie fliegt. Wenn der Körper einer Libelle während des Fluges seine Position ändert, werden feine Härchen zwischen Körper und Kopf stimuliert. Die Nervenzellen an den Wurzeln dieser Härchen übermitteln Signale an die Muskeln der Libelle, die den Flug kontrollieren und teilen ihnen die Position des Insekts in der Luft mit. Dank dieses Systems passen die Flugmuskeln automatisch die Zahl der Flügelschläge und die Geschwindigkeit der Flügelbewegungen an. Aus diesem Grunde kann die Libelle selbst bei den schwierigsten Manövern ihre Richtung beibehalten und verliert nicht die Kontrolle. Dieses System ist ein Wunder der Ingenieurskunst allererster Güte. An diesem Punkt wird eine intelligente Person beginnen nachzudenken. Die Libelle ist sich noch nicht einmal des außergewöhnlichen Systems, über das sie verfügt, bewusst. Wer hat ein derart komplexes System im Körper eines Insekts installiert, das selbst von hochqualifizierten Ingenieuren als Modell genommen wird? Wer hat dieses Insekt mit perfekten Flügeln ausgestattet, den Motoren, die diese Flügel antreiben und mit ihren überragenden optischen Systemen? Wer ist der Schöpfer dieses herausragenden Designs? Die darwinistische Evolutionstheorie, die das Leben durch Zufälle zu erklären versucht, schweigt zu diesen Fragen. Es ist unmöglich, dass das System im Körper einer Libelle durch Evolution entstanden ist. Das heißt, in einem stufenweisen Prozess, der durch Zufälle geleitet wird. Der Grund hierfür liegt darin, dass all diese Systeme gleichzeitig und vollständig vorhanden sein müssen, damit das Lebewesen überleben kann. Die erste Libelle, die diese Welt gesehen hat, muss bereits über die gleichen wunderbaren Mechanismen verfügt haben, die wir heute in diesen Insekten erkennen. Die fossilen Funde der Naturgeschichte bestätigen das. Aus den Fossilien, die man gefunden hat, wird ersichtlich, dass die Libellen nur plötzlich auf der Erde erschienen. Das älteste bekannte Fossil einer Libelle ist 320 Millionen Jahre alt. In den fossilen Schichten früherer Perioden findet sich nichts, was einer Libelle ähnlich sieht. Seit zum ersten Mal Libellen aufgetreten sind, bis heute, sind keine evolutionären Veränderungen festzustellen. Die ältesten Fossilien von Libellen sind vollkommen identisch mit den Insekten, die heute leben. Zwischen dem 140 Millionen Jahre alten Fossil, das Sie hier sehen, und den Libellen unserer Tage besteht kein Unterschied. Diese Tatsachen beweisen ein weiteres Mal, dass die Evolutionstheorie ungültig ist und zeigen uns, wie die Libelle und alle anderen Lebewesen auf unserer Welt entstanden. Allah, der Herr der Welten, hat alle Lebewesen erschaffen und jedes einzelne Lebewesen ist ein Beweis seiner Existenz. Es gibt keine Macht außer Allah, die mächtig genug wäre, selbst eine Fliege zu erschaffen. Diese Tatsache wird von Allah im Koran mit den folgenden Worten offenbart. O ihr Menschen, ein Gleichnis ist für euch geprägt worden, so hört es. Siehe jene, die ihr neben Allah anruft, nie können sie jemals eine Fliege erschaffen, selbst wenn sie sich zusammentun. Und wenn ihnen die Fliege etwas raubte, könnten sie es ihr nicht wegnehmen. Schwach sind der Bittende und der Gebetene. Die Geschöpfe, die wir in diesem Film behandelt haben, sind nur einige der Wunder der Schöpfung, die uns in der Natur begegnen. Allah hat alle Geschöpfe der Natur mit ihren wunderbaren Eigenschaften ausgestattet und ein jedes von ihnen ist ein Beweis für die Kunstfertigkeit und Macht Allahs. Es ist wichtig, diese wunderbaren Schöpfungen in der Natur zu erkennen und ihren Zweck zu begreifen. Allah will, dass wir über die Schöpfung nachdenken und Schlüsse daraus ziehen. In einer Sure des Koran heißt es: Sprich, reist durch das Land und schaut, wie er seine Schöpfung begonnen hat und sie dann wiederholt. Siehe, Allah hat Macht über alle Dinge.